Unser Glaube stützt sich nicht auf schöne Ideen, wie lieb Gott zu uns ist, sondern auf harte Fakten, auf historische Ereignisse. Und das wichtigste historische Geschehen ist das vom Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Das ist auch am allerausführlichsten berichtet in den Evangelien. Und ich lese ein langes Stück daraus vor. Nicht die ganze Passionsgeschichte, aber den Teil, wo Jesus gekreuzigt und begraben wird. Und zwar nach dem Johannesevangelium im Kapitel 19. Ich lese von Vers 15 an. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, und steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Da neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben, umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit einer Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle in der Schrift heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte.
Guten Morgen, schön, dass Sie gekommen sind zu diesem besonderen Feiertag, dem Karfreitag, an dem wir in besonderer Weise an den Tod von unserem Herrn Jesus denken, der am Kreuz für uns starb. Die Kreuzigung war eine überaus grausame Hinrichtungsart. Ich möchte einen Abschnitt lesen im Lexikon zur Bibel. Da steht, die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und gemeinen Verbrechern anwandten. Der Verurteilte wurde zuerst gegeißelt und musste dann das Kreuz zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt tragen. Er wurde dann auf ebener Erde nackt angenagelt. Das Kreuz wurde hochgezogen und danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinander gelegten Füße. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbaren Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen vollzog sich der Todeskampf. Soweit eine Beschreibung der Hinrichtungsart aus dem Lexikon zur Bibel. Ein schrecklicher Tod, den Jesus sterben musste. Und sein Vater ließ das zu. Er ließ es sogar zu, als Jesus am Kreuz in seinem Schmerz und seiner Anfechtung schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das war eben der Plan Gottes. Natürlich liebt er seinen Sohn. Natürlich schmerzte es ihn, als er seinen Sohn sah, wie er am Kreuz hing. Doch, und das denke ich, das dürfen wir nie vergessen, das ist ein außerordentlich starker Ausdruck, der uns hier begegnet. Der Vater liebt seinen Sohn enorm. Und trotzdem lässt er ihn am Kreuz hängen. Warum? Weil seine Liebe zu uns unbeschreiblich groß ist. Deshalb hat er seinen Sohn diesen Weg gehen lassen. Aus Liebe zu uns, unvorstellbar. Paulus sagt jetzt dazu, Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns hergegeben. Stellt euch das einmal vor.
Er hat ihn für uns gegeben, sein Liebstes hat er gegeben. Ein größerer Liebesbeweis von Gott gibt es nicht. Wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, ich habe das schon oft gesagt, aber man kann es nicht genug wiederholen, dann ist das nichts Gesäuseltes. Dann hat das nichts damit zu tun, dass es mir kalt oder warm den Rücken hinunterläuft, sondern hat das einzig und allein zuerst damit zu tun, dass Gott seinen Sohn für dich und mich geopfert hat. Eine historische Tatsache ist der Ausdruck, der größte Ausdruck der Liebe Gottes, und wir müssen uns als Christen eines verinnerlichen. Wenn wir Liebe Gottes hören, dann müssen wir das üben, dass wir sofort ans Kreuz denken. Sofort ans Kreuz. Denn da ist die Liebe Gottes handgreiflich festzumachen. Wenn mich jemand fragt, wie beschreibst du dann die Liebe Gottes, gibt es für mich nur eine Beschreibung. Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Das ist die Liebe Gottes. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? Doch auch Jesus selbst wollte diesen Weg gehen. Er wurde nicht gezwungen, er wollte sich für uns opfern. Und wäre Jesus nicht dazu bereit gewesen, gäbe es keine Rettung für uns und wir wären hoffnungslos verloren. Jesus handelte in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater. Er selbst stellte sich zur Verfügung. Im Philipperbrief lesen wir, Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Aus Gehorsam, das heißt, wenn ich gehorsam sein muss, kann ich auch ungehorsam sein. Also, Jesus hat das freiwillig getan. Gehorsam ist immer freiwillig. Alles andere ist Zwang. Er war gehorsam, er erniedrigte sich selbst, Jesus selbst hat das mitgetragen. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Das war ein qualvoller Weg, den Jesus für uns beschritten hatte. Und natürlich wurden damals viele Menschen gekreuzigt und man könnte jetzt sagen, ja okay, Jesus hat einfach einen Tod gestorben wie jeder andere, der links und rechts sind auch so gestorben, da wurden Tausende gekreuzigt im Römischen Reich. Aber glaub mir eines, der Tod von Jesus war viel grausamer und viel schwieriger als jeder andere Tod. Denn die ganze finstere Welt bäumte sich auf. Und das zeigt sich nur so schattenhaft, wenn man das liest in der Bibel, wenn sie zum Beispiel sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, komm vom Kreuz herunter. Das ist ein Angriff in der finsteren Welt. Die haben versucht, Jesus zu provozieren, dass er vom Kreuz runterkommt, damit das ganze Lösungswerk zerstört wird. Alle Schuld wurde auf Jesus geworfen, das werden wir noch genau sehen. Es war also nicht nur eine Kreuzigung. Und dann, bevor Jesus starb, sagte er, es ist vollbracht. Da neigte er seinen Kopf und starb. Jesus war sich offensichtlich darüber bewusst, dass sein Tod eine ganz bestimmte Absicht hatte. Es war kein Zufall, sondern es war ein Plan. Mit seinem Sterben am Kreuz hatte er das Ziel seines Auftrages erreicht. Und wir werden uns heute genauer ansehen, was Jesus gemeint haben könnte, wenn er sagte, dass es vollbracht sei. Anhand von vier Aspekten, die irgendwie miteinander innerlich natürlich sehr stark verbunden sind. Als erstes, Jesus erfüllte die Vorhersagen. Jesus dachte selbst in seinem Todeskampf, hängend am Kreuz, sich aufrichten, wie zusammenfallen, fast verstickend, dachte er an das, dass die Schrift erfüllt werden musste. Und so heißt es, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und, das müsste man sich dick unterstreichen, weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Jesus wusste, das muss sich noch erfüllen. Das ist vorhergesagt und damit niemand je einen Zweifel hat, wer ich sein könnte, muss auch das erfüllt werden. Und er sagt diesen Soldaten, er hätte Durst. Das ist das, was Jesus so glaubwürdig macht. Er erfüllt alle Voraussagen, die über ihn gemacht wurden. Bis zuletzt. Also die Soldaten reagierten folgendermaßen, wir haben das ja gehört. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopsstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Damit erfüllte sich die Vorhersage, die wir im Psalm 69 finden. Statt Nahrung haben sie mir Gift gereicht, mir Essig angeboten, um meinen Durst zu löschen. Dieses Psalmwort wollte Jesus noch erfüllt haben. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie Jesus die Voraussagen erfüllte. Er erfüllte durch sein ganzes Leben dauernd Voraussagen, was schon hunderte von Jahren niedergeschrieben wurde. Und auch während der Kreuzigung in dem ganzen Verfahren erfüllten sich mehrere Voraussagen. Zum Beispiel das, was wir gehört haben, die Soldaten, die das Gewand nicht zerschnitten, sondern ein Los warfen. Oder dass Jesus die Beine nicht gebrochen wurden, sondern nur denen rechts und links. Das muss man jemand hinkriegen. Versteht ihr, wenn sich eine Prophezeiung erfüllt, kann man sagen, oha, Glück gehabt. Aber wenn sich x Prophezeiungen erfüllen, dann ist das nicht einfach Glück gehabt. Dann ist das sehr verwunderlich. Und dass den beiden links und rechts die Beine gebrochen wurden und Jesus nicht, hat eine sehr große Bedeutung. Hätte man Jesus die Beine gebrochen, hätte er nicht der Messias sein können? Man muss mal die Radikalität sehen. Dann wäre er nicht der Messias gewesen. Und man weiß vom Alten Testament, dass diesem Opferlamm Jesus, das vorausgesagt wurde, kein Knochen gebrochen werden darf. Es wurde ihm keiner gebrochen. Denen links und rechts schon. Alles, was Jesus tat, wurde im Alten Testament vorgezeichnet. Und als Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern nach Emmaus lief, das ist auch ein Vers, den ihr unbedingt anstreichen müsst in eurer Bibel. Also viele Verse, die ich sage, müsst ihr unbedingt anstreichen. Heißt es etwas ganz Interessantes. Er erklärt ihnen ja, was geschehen war. Denn sagt es, Jesus ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was auf ihn bezogen, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten gesagt wird. Also Jesus erklärte das, wer er ist, nicht irgendwie aus der Luft, guckt mich an, ich bin schön, was ich alles gemacht habe, sondern er nimmt das Alte Testament und erklärt ihnen, seht, da steht von mir geschrieben, da steht von mir geschrieben, da steht von mir geschrieben, das habe ich gemacht, das ist geschehen. Ihr seht, ich muss der Messias sein. Das musste so geschehen. So war die Verkündigung. Und später, als Jesus in seinem Jüngerkreis erschienen war, sagte er, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Es gibt keinen Religionsstift, und das müssen wir uns ganz im Klaren sein, über den es eine so präzise und seit Jahrhunderten vorhergesagte Dinge gibt, die er machen wird, die geschehen werden. Das gibt es nicht. Jesus ist absolut einzigartig. Das gibt es nirgends, dass so viele Vorhersagen erfüllt sind. Und deshalb konnte Jesus sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, es hat sich alles erfüllt. Und die ersten Christen, die das Neue Testament noch nicht hatten, konnten sich aufgrund des Alten Testamentes vergewissern, dass Jesus der Messias sein musste, der Retter der Welt. Eben deshalb, weil es vorausgesagt war. Jesus ist nicht irgendein Prophet, der kommt und dann irgendwelche Weisheiten erzählt, irgendwelche Theorien aufstellt, sondern ist gekommen und hat gelebt und hat gesagt, guck, da steht das, das wird so geschehen, das wird so geschehen, das wird so geschehen, das wird so geschehen. Und ihr seht, es ist mit mir geschehen. Und so heißt es in der Apostelgeschichte, die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Im Alten Testament fanden sie die Bestätigung dafür, dass Jesus der Messias ist. Und für uns wäre es eine gute Disziplin, wieder einmal aus dem Alten Testament zu belegen, dass Jesus der Messias ist. Gut hat das Jesus vollbracht. Damit schenkt er uns die Gewissheit, dass er der wahre Sohn Gottes ist. Damit haben wir eine Sicherheit, dass Jesus der Retter ist. Dass er sich von jedem anderen Religionsstifter, mag er heißen, wie er will, kolossal unterscheidet. Das ist komplett einzigartig. Also, wir haben einen riesen Schatz im Alten Testament und dass Jesus diese Prophezeiungen erfüllt hat. Zweiter Aspekt, warum es vollbracht ist, Jesus hatte sich während seines ganzen Lebens nie gegen Gott versündigt. Er hatte das Gesetz Gottes nie gebrochen. Er lebte vollkommen nach dem Gesetz, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Nicht nach dem Gesetz, das die Juden dann aus allem gemacht haben, sondern er lebte vollkommen nach dem Gesetz Gottes. Jesus war also ohne Sünde. Einmal fragte er seine Feinde ganz direkt: Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Die wollten Jesus dauernd irgendwie etwas anhängen, dass sie ihn kreuzigen oder hinrichten oder verschwinden lassen konnten. Und Jesus fragt sie frontal: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Nichts gewesen. Sie hatten keine Idee. Keine Idee! Sie waren so ideenlos darüber, was für eine Sünde er hätte begehen können, dass sie Leute bestechen mussten, die Lügen über Jesus erzählten vor Gericht. So wenig hatten sie in den Händen, um ihm etwas vorzuwerfen. Niemand hatte eine Sünde bei Jesus gefunden. Und sogar Pontius Pilatus, der römische Prokurator, bezeugt in aller Öffentlichkeit: Ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Also weder die Juden konnten ihm irgendetwas Vernünftiges anhängen, außer dieses komische Urteil der Gotteslästerung, noch das römische Reich wusste irgendetwas gegen Jesus vorzubringen. Er war absolut ohne Schuld. Nur weil Jesus keine Sünde hatte, weil er das Gesetz befolgte, hat sein Tod am Kreuz für uns Bedeutung. In Hebräer heißt es, ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Das hatten wir nötig. Hätte sich Jesus versündigt, dann hätte er für seine eigene Schuld sterben müssen, für nichts anderes. Für uns wäre dann sein Tod völlig bedeutungslos und ich kann euch garantieren, es gäbe auf dieser Welt nicht eine Gemeinde Jesu. Es wäre völlig bedeutungslos. Vielleicht irgendwo eine Notiz in der Geschichte, da ist mal einer gekreuzigt worden, der so einige Juden motiviert hat in eine Richtung und dann hat man ihn umgebracht. Aber nicht, dass wir heute da sitzen und weltweit heute Menschen sich Gedanken machen über das, was Jesus getan hat. Das hat nur so eine Kraft, weil Jesus ohne Sünde war. Nur deshalb hat es Bedeutung für uns. Weil Jesus das Gesetz gehalten und keine Schuld hatte, kommt er uns vom Gesetz lösen. Der Mensch wird nun nicht durch die Einhaltung des Gesetzes erlöst, was wir ja gar nicht schaffen können, sondern durch Christus, weil er für uns das Gesetz gehalten hat. Paulus schrieb: Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Also nicht mehr durch das Gesetz wird der Mensch gerecht, weil das gar nicht halten kann, sondern durch den Glauben an Jesus, weil er das Gesetz gehalten hat, rechnet uns Gott das an. Es ist vollbracht. Jesus blieb sein ganzes Leben ohne Sünde und kann uns deshalb erlösen. Und Paulus meint, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mit dem Tod Jesu bin ich erlöst von den Forderungen des Gesetzes, die ich gar nicht halten kann und vor Gott nicht bestehen könnte. Wie gesagt, weil Jesus ohne Sünde war, konnte er sozusagen stellvertretend für unsere Schuld sterben. Jesus hat die Strafe übernommen, die uns hätte treffen müssen. Wie wenn ich eine Buße bekomme, kürzlich war ich mit Tizi unterwegs und dann habe ich das Auto geparkt und dann hat es da so eine Geparkfelder gehabt und so eine Parkour. Und ich habe bezahlt, übrigens. Und zwar war ich auf dem zweiten Platz und ich habe den zweiten Knopf gedrückt von diesem blauen Kästen da, wo so 6 bis weiß ich wie viele Knöpfe sind. Dann komme ich zurück, dann habe ich eine Buße, 40 Franken. Da habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein, ich weiß, ich habe bezahlt. Dann bin ich nochmal zu diesem Automaten gegangen, dann habe ich festgestellt, dass der erste Knopf leer war, das war kein Parkfeld. Und dann war praktisch der zweite Parkplatz, war der dritte Knopf. Das war etwas gemein, finde ich, weil normalerweise geht das ja hinten raus. Und dann hat der Tizi meine Buße übernommen. Und ich weiß nicht, ob du sie schon bezahlt hast, aber herzlichen Dank. Dann muss ich sie nicht bezahlen. Das ist doch super. Ich war halt mit dir für ihn unterwegs, deshalb hat er sie übernommen. Vielen Dank. Ich habe dann gesagt, ich mache das schon, ich habe mich ja geirrt. Jesus hat die volle Buße bezahlt. Er hat wie der Tizi mir diesen Brief weggenommen. Er wollte mir zwar dann noch den Brief geben und den Einzahlungsschein nehmen. Da habe ich gesagt, nee, ich brauche überhaupt nichts mehr von dem. Nimm alles. Jesus hat alles genommen. Alles. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Aufgrund des Gesetzes hätten wir den Tod verdient, jeder von uns. Wir hätten es verdient, in die Hölle zu kommen. Auch wenn die Leute heute darüber lachen oder finden, das sei ein Märchen, das mit der Hölle. Es ist kein Märchen. Es ist wirklich kein Märchen. Wir haben ja die Hölle schon auf der Welt. Muss man nur sehen, was Grauenvolles geschieht auf dieser Welt. Das ist ja schon die Hölle. Wir wären, würden in die Hölle kommen, das würden wir verdienen, mit Recht. Und Jesus hat bezahlt, damit wir dieser schrecklichen Strafe entgehen. Und so wurde das übrigens auch schon im Alten Testament exakt vorhergesagt. Jesaja schrieb, die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und das heißt auch in diesem Abschnitt, alle unsere Sünden warf er auf ihn. Gott warf alle unsere Schuld auf seinen Sohn. Das wusste Jesus ganz genau, als er starb am Kreuz. Und wenn er kurz vor seinem Tod sagt, es ist vollbracht, wusste er ganz genau, was er vollbracht hatte. Nicht die Leute meinen, manchmal die Leute erzählen, ja, Jesus wäre sich gar nicht bewusst gewesen, wer er ist und so weiter. Fertiger Blödsinn. Jesus wusste ganz genau, wer er war und er wusste ganz genau, was er tat und er wusste ganz genau, was für eine Bedeutung das für uns Menschen hat. Deshalb sagt er, es ist vollbracht. Und er wusste, dass er mit seinem Sterben, das er durchgehalten hat, uns gerettet hat. An einer katholischen Kirche in Werden an der Ruhr befindet sich oben im First des Daches ein schlichtes, steinernes Schaf. Und mit dem hat es folgende Bewandtnis. An derselben Stelle saß einst ein Dachdecker an der Arbeit. Der Strick seines Korbes riss und er flog hinunter, und weil es eine Baustelle war, hat es natürlich viele Steine gehabt und die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo auf einen Stein mit dem Genick aufschlägt und tot ist, war relativ groß. Doch der Dachdecker verletzte sich kaum, denn er stürzte auf ein Schaf, das zwischen diesen Steinen weidete. Das arme Tier wurde durch den Sturz zerschmettert, aber er rettete ihn das Leben. Und zum Andenken an dieses Ereignis ließ dieser Mann dieses Schäflein in Stein meißeln und dort anbringen, wo er runtergefallen ist. Das ist doch ein wunderbares Sinnbild für das, was Jesus für uns getan hat. Er wurde wegen unserer Schuld zerschmettert. Wir hätten sterben müssen. Wir müssten die Strafe bezahlen. Wir haben den Tod verdient. Aber nein, er legt sich zwischendrin und lässt sich zerschmettern von unserer Schuld. Jesus hat unser größtes Problem gelöst. Er nahm unsere Schuld auf sich. An unserer Stelle starb er. Wer an Jesus glaubt, der kann es mit Paulus sagen, auch wenn es uns komisch scheint: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Es ist, wie wenn ich selbst gekreuzigt worden wäre. Wenn ich an Jesus glaube, ist das eben wie wenn ich selbst gekreuzigt worden wäre, wie wenn ich selbst für meine Schuld gestorben wäre. Was Jesus am Kreuz tat, gilt dann hundertprozentig auch für mich. Jesus ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für uns Sünder, für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Das heißt, jeder von uns hier drin kann von seiner Schuld frei werden durch den Glauben an Jesus. Der letzte Aspekt: Das alles hatte zur Folge, dass wir mit unserem Schöpfer in Frieden leben können. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, können wir mit Gott Frieden haben. Wir müssen uns vor ihm nicht mehr fürchten. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus durch seinen Tod uns mit Gott versöhnt hat. Und das heißt wiederum nichts anderes, dass er uns mit seinem Tod den Weg zum Himmel geöffnet hat. Weil durch das, dass wir mit Gott versöhnt sind und Frieden mit Gott haben, können wir mit Gott in Gemeinschaft wieder leben. Und der Himmel ist mal in erster Linie dort, wo Gott ist. Und Gott hat, und Jesus hat uns durch die Versöhnung den Zugang zum Vater wieder freigemacht. Und deshalb hat er uns praktisch den Himmel geöffnet. Die Botschaft des Evangeliums ist die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Der Aufruf zur Buße ist nur der Weg zur Versöhnung, aber das Evangelium ist die Botschaft der Versöhnung. Paulus schrieb den Korinthern, so lautet diese Botschaft: In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkündigen. Und dann ruft Paulus aus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott bietet euch Versöhnung an, Friede. Und wenn ihr das annehmt, dann ist der Himmel offen für euch. Hast du Frieden mit Gott? Hast du die Versöhnung angenommen oder bist du immer noch so ein bisschen unsicher, ob du bei Gott willkommen sein wirst oder nicht? Dann, wenn das der Fall ist, und das kann ja sein, dann such doch das Gespräch mit jemandem, zu dem du das Vertrauen hast, der Christ ist, wo du weißt, dass der klar Jesus nachfolgt und ihn liebt. Oder ihr dürft auch gerne mich ansprechen. Wenn du mit Gott in Frieden lebst, dann lebt Gott durch den Heiligen Geist in dir. Und dann geschieht eine gewaltige Veränderung. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, eben nicht genau wisst, was passiert, wenn ich sterbe. Seht, wenn, wenn man mit Leuten spricht und sie anspricht, was denkst du, was geschieht mit dir, wenn du stirbst? So die meisten Antworten sind, ja, ich denke, es ist dann aus mit dem Leben, oder wenn irgendetwas ist, dann denke ich, wird Gott gnädig sein und ich hoffe schon, dass es reicht, dass ich eher nach oben als nach unten gehe. Alles vage. Alles absolut vage. Dabei gibt uns Gott eine solche Gewissheit in dem, was er für uns tat, mit dieser Versöhnungsbotschaft. Das ist, die Leute sagen vielleicht nicht mehr so, ich habe Angst. Wobei sogar Nena, wir haben ja so eine Karte gemacht und die verteilt. Nena, diese Popsängerin da, 99 Luftballons, hat sie gesungen, 99 Luftballons. Superstar Nena, gut, sie ist jetzt auch ein bisschen älter geworden, die Karte ist schon auch ein, zwei Jahre alt, sagt, ich habe immer wieder Angst vor dem Tod, obwohl ich dachte, das hätte ich hinter mir. Interessant. Ich dachte, ich hätte das hinter mir. Finde ich immer toll, wenn Leute so ehrlich sind. Muss mir ja niemand sagen, er hätte nie Angst, wenn er darüber nachdenkt, was nach dem Sterben kommt. Vielleicht, weil wir, in unserer Kultur ist das weniger stark, aber es kommt doch hoch. Aber, was jetzt, was ich heraus will, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Also wir müssen keine Angst mehr haben vor Gott, dem Schöpfer, sondern wir haben eine ganz neue Beziehung. Wir können ihm sagen, Abba, lieber Vater. Da hat etwas Fundamentales geändert. Da ist Versöhnung geschehen. Da ist die Angst weg. Das hat Jesus vollbracht. Ein Junge brachte viele Tage damit zu, sich ein Segelschiff zu bauen und es schön anzumalen. Als es fertig war, hat er es getestet an einem Fluss, ob es schwimmt. Und es schwamm total gut. Er war komplett stolz. Ging am Ufer nebenher, aber plötzlich driftete dieses Schiff ab in die Flussmitte und er konnte es nicht mehr holen. Und er ist gerammt und hat es nicht mehr gesehen. Konnte es nicht mehr einholen, es war zu schnell weg. Und Wochen später entdeckte er dieses Segelschiff im Schaufenster eines Pfandhauses. Eben das Boot, das er gebaut hatte, sich so Mühe gab. Und dann ging er rein und dachte, ja, das ist ja eigentlich mein Boot, sage ich das dem. Er soll mir doch bitte das Boot geben, das hätte er gemacht. Und dann ist er schon ein bisschen verschrocken, als dieser Pfandleiher zu ihm sagt, nur wenn du den Preis zahlst, der auf diesem Schild steht. Dann war er nochmal frustriert, ging weg. Und dann arbeitete er mehrere Wochen, um sich die Summe für dieses Boot zusammenzusparen. Und endlich hatte er das Geld zusammen, ging ins Pfandleihhaus, legte die Summe auf den Tisch und sagte ganz freudig, ich möchte mein Boot wieder. Als er den Laden mit dem Boot in der Hand verließ, sah er es mit einem Gefühl von Freude, Stolz und Liebe an. So als wollte er sagen, du gehörst mir, kleines Schiff. Du gehörst mir zweimal. Einmal, als ich dich gebaut habe, und jetzt, wo ich dich gekauft habe. Zweimal. Und was der Junge gegenüber seinem Boot empfand, empfindet Gott gegenüber uns. Wir gehören ihm zweimal. Einmal hat er uns gemacht. Dann sind wir ihm davongelaufen. Und dann hat er uns gekauft. Mit dem, dass Jesus für uns starb. Der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Und dann sind wir ihm weggelaufen, abgedriftet. Wir wollten nicht so nah bei Gott sein. Dann heißt es, Gott hat uns als sein Eigentum erworben und denkt an den Preis. Und denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Und dann wird uns sogar gesagt, welcher Preis Gott dafür bezahlt hat. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr gekauft worden. Sie verlieren ihren Wert. Sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehllosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Dem seid ihr gekauft. Was für ein Trost ist es zu wissen, dass es einen Vater im Himmel gibt, der auf uns in Liebe achtet und sagt, du gehörst mir und du gehörst mir sogar zweimal. Einmal habe ich dich erschaffen. Dann bist du mir zwar davongerast, aber dann habe ich nochmals für dich bezahlt und jetzt bist du mein. Freuen wir uns, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, dem wir zweimal gehören, wenn wir Jesus lieben und ihm dienen. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, du wusstest ganz genau, was du sagtest, als du am Kreuz sagtest, es ist vollbracht. Du wusstest genau, was du vollbracht hast. Du hast die Vorhersagen erfüllt. Du bist ohne Schuld, ohne Sünde geblieben. Und so konntest du unsere Schuld, unsere Sünde auf dich laden und für uns an unserer Stelle sterben und die Strafe auf dich nehmen. Wir danken dir, dass du die Versöhnung mit Gott ermöglicht hast, dass du uns erkauft hast. Danke, Vater, dass deine Liebe so groß war, dass du nicht nachgelassen hast, dass du es zugelassen hast, dass dein Sohn dermaßen verleumdet, verspottet und hingerichtet wird. Wie groß muss deine Liebe zu uns sein? Amen.